Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext, ja schon angeschrieben, ist heute Jesaja Kapitel 9, Verse 1 bis 6. Aber ich fange nochmal im Kapitel 8 an zu lesen, ab Vers 18, damit wir den Zusammenhang wieder finden, in dem dann der Predigttext steht. Jesaja Kapitel 8, ab Vers 18 und dann ab Kapitel 9 wird es spannend. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden, weil wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der Folgezeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, den Stab auf seiner Schulter und hast den Stecken seines Treibers zerbrochen, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Abschnitt, den wir eben gehört haben und unter den wir uns heute stellen wollen, der gehört zweifellos zu den bekanntesten im Buch Jesaja, wenn nicht sogar im ganzen Alten Testament. Es ist ein Text, der vorzugsweise rund um Weihnachten häufig zu Ehren kommt. Und das auch aus gutem Grund. Ja, wenn wir uns nach den Befehlen des Kirchenkalenders richten, dann befinden wir uns jetzt nicht unbedingt in der Adventszeit, sondern eher in der Passionszeit. Aber das macht überhaupt nichts. Denn erstens richten wir uns hier gar nicht so streng nach dem Kirchenkalender. Und zweitens ist es doch so, dass wir an die Heilstatsachen nicht bloß in Abhängigkeit von der Jahreszeit gedenken, sondern durchgehend, das ganze Jahr hindurch. Es ist ja nicht so, dass bestimmte Ereignisse ausschließlich für den Dezember reserviert sind, andere dann für den März und so weiter. Darum können wir auch heute Morgen uns mit großer Selbstverständlichkeit unter diesen Text stellen Und egal, ob Weihnachten oder Ostern oder was auch immer vor der Tür steht. Ich habe nicht ohne Grund eben im Kapitel 8 angefangen zu lesen. Gerade bei relativ bekannten Abschnitten ist es wichtig, dass wir auf den Zusammenhang achten, in dem der Text steht. Und sind ja im Buch Jesaja schon des Öfteren recht plötzliche, abrupte Übergänge begegnet. Wo wir uns gefragt haben, ja, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Und den Grund dafür hatten wir auch schon gesehen. Denn Jesajas Verkündigung ist ja, wenn ihr euch erinnern möchtet, sozusagen zweispurig. Nicht nur zwei Gleise auf einer Eisenbahnstrecke, zwei Fahrbahnen auf der Straße, die parallel laufen. So ziehen sich zwei Gedanken parallel durch die ganze Verkündigung Jesajas, nämlich Gericht und Erlösung. Diese beiden lassen sich nicht voneinander trennen. Sie gehen Hand in Hand, das eine geht nicht ohne das andere. Und so ist auch hier der Hintergrund, vor dem nun diese befreiende, geradezu jubelnde Prophetie über das Kind, das da geboren wird, so völlig gegensätzlich und alles andere als ein Grund zum Jubeln. Es ist nämlich, wie wir auch beim letzten Mal gesehen haben, die Rede von erdrückender Finsternis. Einer Finsternis, die das Volk Gottes von allen Seiten umgibt, von innen und von außen. Das Land Juda mit der Hauptstadt Jerusalem befindet sich im militärischen Würgegriff Israels und Syriens. Die erhoffte Hilfe aus Assyrien, die lässt nicht nur auf sich warten, sondern der große Bundesgenosse entpuppt sich immer mehr als Bedrohung auch für Juda selbst. Eine große Krise hat das Land und das Volk getroffen und damit, und das müssen wir immer bedenken, auch die Kirche. Die alttestamentliche Nation Israel, die inzwischen auf Juda zusammengeschrumpft war, das war ja nicht irgendeine Nation unter vielen, sondern sie war die damalige Kirche. Sie war die institutionalisierte Gemeinde Gottes. Eine Gemeinde jetzt in großer Not. Und an wen wandte sich die Gemeinde in ihrer Not? Wir haben die unglaublichen Aussagen eben nochmal gehört. Totenbeschwörung und Wahrsagerei. Also der Okkultismus, das war die Zuflucht der Gemeinde. Da erhoffte sie sich Hilfe und Rettung. Und darum hören sie zu Recht den Vorwurf: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Die Finsternis, die Juda umgibt und ganz und gar einhüllt, ist also nicht nur äußerlich. Nicht nur feindliche Völker und Armeen sind dafür verantwortlich, sondern die Finsternis, die steckt auch im Volk selbst. In jedem Einzelnen, ganz tief drinnen. Die Sünde, nämlich die Sünde, Gott und seine Majestät zu verachten, ihn zur Seite zu schieben, ihn nicht als Gott anzuerkennen, ihm nicht zu vertrauen, sondern stattdessen Zuflucht bei allem Möglichen zu nehmen, nun sogar in der Welt der Dämonen. Aber Gott lässt nicht mit sich spotten. Man kann ihn nicht einfach aus seinem Leben herausschieben und meinen, gehe einem das alles nichts mehr an. Die Konsequenzen sind vielmehr katastrophal. Wer Gott den Rücken zukehrt, wer nicht dem Ruf folgt zum Gesetz und zum Zeugnis, für den gibt es kein Morgenrot, wie wir in Kapitel 8 beim letzten Mal gesehen haben. Vielmehr kommt zur Finsternis der Feinde und zur Finsternis der Sünde noch eine dritte, eine viel schwärzere Finsternis hinzu, nämlich Gottes Zorn. Und etwas davon finden wir angedeutet in den Schlussversen von Kapitel 8, wenn sie sich dann nach oben wenden oder auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es, das heißt das Volk, verstoßen. Das ist der sehr reale, sehr erschreckende Hintergrund für die Worte, die nun folgen. Jesaja hat soeben über die Gegenwart gesprochen. Seine Prophetie zeichnet ein Bild vom gegenwärtigen Zustand des Volkes Gottes. In Juda, in Jerusalem. Doch nun richtet er seinen Blick über die engen Grenzen des Landes hinaus. Auch über die Grenzen der gegenwärtigen Zeit hinaus. Und er sieht, wie immer in Form einer Vision, etwas ganz anderes. Etwas, das gegensätzlicher nicht sein könnte. Er sieht statt Finsternis Licht. Er sieht statt Angst und Verzweiflung Freude und Jubel. Und er sieht den Grund dafür. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt schon mal vorwegnehme, dass der Grund kein anderer als Jesus Christus ist. Das wissen wir doch, oder? Jesaja erblickt Christus, der in diese schreckliche schwarze Finsternis hineinscheint, der mit großer Herrlichkeit ausgestattet ist und der dem Volk Anlass zu großer Freude gibt. Das Thema der Predigt heute soll darum auch sein, Christus, das herrliche Licht in der Finsternis. Und das Ganze soll in drei Abschnitte gegliedert sein. Erster Abschnitt, das Licht kommt von ferne. Zweitens, das Licht lässt das Volk jubeln. Und drittens dann, das Licht ist Christus. Erster Punkt, das Licht kommt von ferne. Zweitens, das Licht lässt das Volk jubeln. Und drittens, das Licht ist Christus. Jesaja hat von dem Morgenrot gesprochen, das diejenigen sehen werden, die den Weg zurück zum Gesetz und zum Zeugnis gehen. Die also umkehren zu Gottes Wort und sich wieder an seine Verheißungen klammern. Dieses Morgenrot und was darauf folgt, das sieht Jesaja jetzt. Ein großes Licht geht über dem Land auf. Und nun ist es interessant, dass der Heilige Geist Jesaja dieses Licht zuerst nicht über Jerusalem erblicken lässt. Oder doch wenigstens im Umland von Jerusalem, also im Land Juda. Denn das ist doch das Gebiet, auf das das Reich Davids zusammengeschrumpft ist. Dort herrscht doch die Finsternis, von der eben die Rede war. Aber nein. Welches Land wird zuerst erwähnt? Das der Stämme Sebulon und Naphtali. Also eine Gegend im äußersten Norden, im gegenwärtigen Feindesland Israel. Ja, schlimmer noch, das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden, soll zu Ehren kommen. Ist das nicht eine furchtbare Demütigung für Juda? Wieder wird das Wort von der Erlösung mit einem Wort des Gerichts verbunden. Juda, Volk Gottes, wenn du glaubst, dass du irgendetwas Heilsames hervorbringen wirst, dass die Erlösung in irgendeiner Weise von dir abhängen wird, dass du irgendeinen Beitrag leisten wirst, dann irrst du dich sehr. Diese demütigende Ansprache an Juda ist uns in ganz ähnlicher Form schon einmal begegnet. Es war kurz vor Weihnachten, diesmal wirklich. Im Kapitel 7, in der Ankündigung der Jungfrauengeburt. Dort hatten sie im Grunde genau das Gleiche gehört. Nicht ihr kraftlosen Könige von Juda, die ihr euch rühmt, auf dem Thron Davids zu sitzen. Ihr seid nicht nur weltliche Wracks, ihr seid vor allem geistliche Wracks. Eure Sünde macht euch geistlich geradezu impotent. Und darum seht dieses Bild. Der Erlöser, den ich meinem Volk verheiße, den werdet ihr nicht durch Manneskraft hervorbringen. Nein, eine Jungfrau wird schwanger werden und ihn zur Welt bringen. Und so kommt auch hier das Licht, das Heil zu Juda, nicht auf Juda selbst, sondern von außen. Es nimmt seinen Anfang im Norden, im Land Sebulon und Naphtali, wie es hier heißt, oder wie wir es besser kennen dürften, in Galiläa. Und dieses Galiläa, das eben noch eine große Rolle spielen wird in der Heilsgeschichte, das liegt doch mindestens genauso in Finsternis wie Juda. Die Finsternis ist eigentlich sogar noch größer. Denn Assyrien ist da schon eingefallen. Die Feinde wüten da schon im Land. Das furchtbare Gericht Gottes wird bereits an ihnen vollstreckt. Galiläa ist wie Juda ein Land der Todesschatten geworden. Aber über diesem Land der Todesschatten, da geht ein Licht auf. Nicht irgendein Licht, sondern ein großes Licht. Und wer nun meint, naja, da ist vielleicht die Sonne mit gemeint, der gerät doch in ziemliche Erklärungsnot. Denn über dem belagerten, bedrückten, leidgeprüften Land geht doch jeden Morgen die Sonne auf. Dieser Sonnenaufgang ist nicht gerade Anlass zum Jubel, denn das Licht der Sonne macht doch das Ausmaß des Schreckens erst sichtbar. Nein, dieses Licht ist ganz anders. Es bewirkt große Freude. Freude wie nach einer guten Ernte, an die unter den damaligen Umständen wohl und wirklich nicht zu denken war. Freude, und es wird noch verrückter, wie nach einem Sieg, wenn man die Beute verteilt. Nichts könnte noch ferner von der gegenwärtigen Wirklichkeit sein. Das Volk wird jubeln, wie Sieger jubeln. Wie kann das sein? Damit kommen wir schon zum zweiten Teil. Der Grund für diese Freude wird uns nämlich in den folgenden Versen genannt. Wenn wir genau hinsehen, erblicken wir in den Versen 3 bis 5 dreimal das Wort denn. Es werden also drei Gründe genannt, die aufeinander aufbauen. Schauen wir uns das mal genauer an. Zunächst Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, also auf dem Volk, den Stab auf seiner Schulter und hast den Stecken seines Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Das ist der unmittelbare Grund der Freude. Die Bedrückung, die auf dem Land und Volk liegt, wird aufgehoben. Das Joch der Besatzer, Assyriens Macht, wird zerbrochen. Zwar wird das noch eine Weile dauern, aber ein wenig später, in Jesaja Kapitel 14, kündigt das Wort Gottes das schon an. Da lesen wir nämlich: Ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land und ich will ihn zertreten auf meinen Bergen. So wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. Ja, wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Die große Streitmacht der Assyrer wird untergehen, wie vormals in der Richterzeit, zur Zeit Gideons, die Streitmacht der Midianiter. Aber bleiben wir nicht bei den Assyrern stehen. Wir müssen doch darüber hinausblicken. Wir hatten doch vorhin gesehen, dass die fremden Mächte und Armeen doch nur ein Grund für die große Finsternis im Land waren. Sie waren ein Instrument. Ein Instrument, die ein anderes Joch sichtbar machten, nämlich das Joch der Sünde. Und dieses Joch, unter dem das Volk und übrigens die ganze Menschheit von Natur aus liegt, dass sie zu Boden drückt, dass sie unerbittlich in den bodenlosen Abgrund hineinzieht, wird zerbrochen. Bedenken wir die Assyrer, die kommen und gehen. Ein irdischer Frieden ist immer brüchig und von kurzer Dauer. Wenn Assyrien am Boden liegt, steht Babylon auf. Ist Babylon am Ende, kommen die Griechen. Sind die Griechen verschwunden, machen sich die Römer bereit und so weiter. Aber wenn die Sünde besiegt ist, die uns von Gott getrennt hat, die uns unter seinem Zorn festgehalten hat, dann kommt nichts nach. Dann herrscht Frieden, und zwar für immer. Dann kann niemand mehr, wie zuvor, mit dem Finger auf uns zeigen und uns vor Gott verklagen. Denn das war ja die Spezialität, die dem Satan seinen Namen gegeben hat. Verkläger. Er konnte vor Gott treten und das Volk Gottes wegen ihrer Sünden anklagen und verächtlich machen. Und das völlig zu Recht. Was hätten wir schon zu unserer Verteidigung vorbringen können? Nichts, überhaupt nichts. Wir hätten vielleicht auf Gottes Erbarmen hoffen können. Aber selbst das Erbarmen Gottes hebt ja seine Gerechtigkeit nicht auf. Seine Liebe zu seinem Volk, seine Gnade für sein Volk, die haben einen Grund. Der besteht darin, dass die Anklage gegen das Volk aufgrund ihrer Sünde gegenstandslos geworden ist. Weil nämlich die Macht der Sünde gebrochen ist. Das ist die wirkliche Erlösung, die Jesaja hier ankündigt. Der Frieden mit Gott lässt das Volk Gottes jubeln. Aber wie kommt dieser Frieden nun zustande? Wie wird diese Macht, die Sünde über uns besitzt und die der Satan sich zunutze macht, um uns vor Gott zu verklagen, wie wird diese Macht gebrochen? Blicken wir in Vers 4. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Auch hier wird natürlich wieder vordergründig der unmittelbare militärische Aspekt beleuchtet. Und was erkennen wir hier in diesen Worten? Die Kriegsausrüstung der Feinde wird vernichtet. Vollständig vernichtet. Was dazu führt, dass sie waffenlos und ungeschützt dastehen, unbeweglich und leicht besiegbar sind. Genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Die Macht der Sünde wird gebrochen, der Satan wird entwaffnet, der Anklagegrund wird weggenommen. Und wodurch? Indem wir für unsere Sündenschuld bezahlen. Und zwar vollständig. Genauso wie Stiefel und Mantel verbrannt, vom Feuer verzehrt werden, völlig aufgezehrt werden, so bezahlen wir vollständig für unsere Sünde. Für die sündige Natur, die wir seit Adam mit uns herumtragen und für jede einzelne Sünde in unserem Leben. Für all das muss vor dem gerechten Gott vollständige Bezahlung geleistet werden. Und wie sieht diese vollständige Bezahlung aus? Die im biblischen Unterricht waren, wissen es noch auswendig. Heidelberger Katechismus, Sonntag 4, Frage-Antwort 11. Gottes Gerechtigkeit erfordert, dass die Sünde, die gegen die allerhöchste Majestät Gottes begangen worden ist, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele bestraft wird. Ewige Strafe an Leib und Seele. Das heißt mit anderen Worten Hölle. Das ist es, was Gott in seiner Gerechtigkeit von uns fordert. Von jedem Einzelnen. Eine schreckliche Erkenntnis. Machen wir uns das für einen kurzen Augenblick mal klar. Jeder Mensch, jeder von uns hat von Natur aus vor Gott nur ein einziges Recht, nämlich in die Hölle geworfen zu werden. Wer meldet sich freiwillig? Wer will und kann diese Strafe tragen? Und doch geschieht genau das. Für die Sünde wird bezahlt. Vollständig. Gottes Gerechtigkeit wird Genüge getan und das Volk jubelt. Denn die letzte Ursache für alles finden wir in dem sicher zentralen Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und damit sind wir beim dritten Teil der Predigt. Das ist die letztliche Ursache für alles, was wir vorher in diesem Abschnitt lesen. Ohne diesen Sohn wird weder der Satan entwaffnet, noch die Macht der Sünde gebrochen, noch der Frieden zwischen Gott und seinem Volk wiederhergestellt. Aber genau darum geht es ja. Die Attribute, die diesem Kind beigegeben werden, unterstreichen das. Das ist nicht jemand, der bloß die Assyrer besiegt und so einen kurzen äußerlichen Frieden bewerkstelligt. Manche Ausleger haben ja spekuliert, mit diesem Kind ist vielleicht der künftige König Hiskia gemeint, also der Sohn des gegenwärtig regierenden Ahas. Nun kann man sicher immer eine gewisse zeitnahe Erfüllung von Prophetien beobachten, aber das alles ist doch nichts weiter als ein Vorgeschmack auf das eigentliche Ereignis, auf das die Prophezeiung abzielt. Und es wird auch wohl niemand behaupten wollen, dass man Hiskia oder irgendeinen anderen Monarchen oder Feldherrn als Wunderbarer, als Ratgeber, als starker Gottpaar, als ewig Vater, als Friedefürst titulieren könne. Das käme einer Blasphemie gleich. Nein, hier kann nur einer gemeint sein, Christus. So wie er bereits im Kapitel 7 angekündigt wurde, als Immanuel, als Gott mit uns, so wird er jetzt als das große Licht beschrieben, das über dem Volk aufleuchtet, das im Land der Todesschatten gefangen ist. Das Licht, das die Schatten vertreibt und Freude und Jubel bringt. Achten wir auch genau darauf, wie der Heilige Geist Jesaja hier reden lässt. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja ist am Wort. Und wenn er von uns, also von wir, spricht, dann meint er sich und die Seinen. Also alle, mit denen er sich verbunden weiß, in dem gemeinsamen Festhalten an den Verheißungen Gottes. Der Überrest in Zion, der angesichts des furchtbaren geistlichen Zustandes im Lande kaum noch sichtbar ist, der in einem Meer von Weltlichkeit, Götzendienst und Okkultismus unterzugehen droht, der aber seine Zuflucht auf den Berg Zion nimmt, bei Gott und seinem Wort. Dieser Überrest sieht die Ankunft des Heilands. Sie sehen ihn von Ferne herannahen, ihn und sein Heilswerk. In Galiläa beginnt es. Und von dort aus den finsteren nördlichen Grenzdistrikten kommt er heran, nimmt seinen Weg durch Israel, durch Samaria und Judäa bis nach Jerusalem und bis auf den Hügel Golgotha. Und dort am Kreuz erweist sich Christus als der Erlöser, indem er in eigener Person stellvertretend für die Sünde seines Volkes Bezahlung leistet und damit dem großen Verkläger alle Argumente nimmt. Und indem er den Tod überwindet und so einen ewigen Sieg erringt. Das sieht Jesaja. Und das sehen mit ihm alle, die mit ihm an den Verheißungen Gottes festhalten. Damals und auch heute. Dieser Jesus ist nicht irgendein Erlöser für eine beliebige Zahl Menschen, sondern er ist ganz konkret unser Erlöser, unser. Er ist der Heiland für das erwählte Volk Gottes. Und dieses Volk Gottes ergreift seinen Heiland damals wie heute durch Glauben. Aber diese Formulierung, dass uns dieser Heiland geboren ist, bedeutet noch mehr. Sie beschreibt nicht nur den Wirkungskreis des Heilswerks, sondern auch seine Grundlage. Dass Jesus Christus uns geboren ist, heißt, dass er ein wahrer Mensch ist. Er ist in das Volk Gottes hineingeboren worden, mit einer echten menschlichen Natur. Und nur deshalb war es rechtlich gesprochen überhaupt erst möglich, dass er als unser Stellvertreter unsere Sünde tragen konnte. Denn nur deshalb konnte er als einer von uns gelten. Er ist uns geboren. Aber zugleich ist er uns auch gegeben. Gegeben. Das gilt gewissermaßen für alle Kinder. Alle Kinder sind letztlich gegeben. Man kann zwar in allen Einzelheiten die biologischen Vorgänge beschreiben, die da ablaufen, aber erklären kann das, wenn man ehrlich ist, nicht. Das bleibt im Grunde ein Wunder. Und in dieser Hinsicht ist jedes Kind ein Geschenk, das von Gott gegeben ist. Aber das ist hier nicht gemeint. Dieser Jesus ist in besonderer Weise gegeben. Er ist Gottes eigener Sohn. Und Gott, der Vater, hat diesen seinen Sohn für uns dahin gegeben. Er hat den Sohn aus der Erhabenheit, die er bei seinem Vater hatte, herabgedrückt in unser Elend. Hat ihm all unsere Schuld aufgebürdet. Hat ihn unter seinem Zorn gedemütigt und erniedrigt und ihn schließlich am Kreuz sogar verstoßen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat uns seinen Sohn als Erlöser gegeben. Und nur weil er Gottes Sohn war, konnte er Gottes Zorn tragen und überhaupt unser Erlöser sein. Die menschliche und die göttliche Natur in Christus treffen in seinem Heilswerk zusammen und machen es so erst möglich. Darum sind die Namen und Titel, die ihm in unserem Abschnitt gegeben werden, auch so treffend. Christus ist wahrhaftig ein Wunderbarer. Sein Wesen bleibt ein Mysterium. Und die Liebe, die Gott uns in seinem Sohn zeigt, die werden wir hier wohl nie vollständig begreifen können. Das bleibt etwas, das unser Fassungsvermögen übersteigt, eben etwas Wunderbares. Aber er ist nicht nur ein Wunderbarer, sondern auch Ratgeber. In ihm offenbart Gott sich uns vollkommen. Alles, was wir von Gott wissen müssen, erkennen wir in ihm und haben wir in ihm und in dem, was er für uns tut. Und darum wird er auch zu Recht starker Gott und ewig Vater genannt. Er ist vollkommen Gott, gleichen Wesens mit dem Vater und das über alle Grenzen der Zeit hinaus. Doch so kompliziert brauchen wir es uns eigentlich gar nicht zu machen. Denn letztlich erfüllen sich alle diese Ehrentitel, die im Alten Testament hier prophetisch verliehen sind, in dem einen Namen, den der Erlöser dann tatsächlich erhält, nämlich Jesus. Was heißt, Jahwe, der Herr, ist Rettung. Gott ist die Rettung seines Volkes. Und damit erinnern wir uns wieder an den Anfang und denken an all die Wege und Mittel, die Juda gesucht hat, um sich aus seinem Elend zu retten. In welchen Abgründen haben sie nicht herumgestochert? Aber nein, hier ist die Rettung. In dem Herrn Jesus Christus. Er allein verschafft uns Frieden mit Gott. Nicht einen weltlichen, wackeligen Frieden, sondern den Frieden, wie es Paulus an die Philipper einmal schreibt, der allen Verstand übersteigt. Er sitzt in Zion auf dem Thron Davids. Das heißt, er regiert uns in seinem Friedensreich als unser Haupt und ist deshalb der Friedefürst. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben, weder räumlich noch zeitlich. Alle Welt wird ihm zu Füßen liegen und seine Herrschaft wird niemals enden. Ja, können wir uns vorstellen, was diese Verkündigung damals für die Tochter Zion bedeutete? In der Kriegssituation, in der gottlosen Umgebung, in all ihren Anfechtungen und Ängsten. Das war ein großes Wort, ein gewaltiger Trost. Und dabei war das für sie ja noch ferne Zukunft. Und doch war dieses Wort durch den Mund Jesajas geredet das einzige, an dem sie sich festhalten konnten. Und das taten sie. Auch wenn noch viele Jahrhunderte ins Land gehen sollten, viele Jahrhunderte in Finsternis, in denen das Land völlig verwüstet wurde, die Menschen weit weggeführt wurden, in denen das Volk Gottes immer mehr zusammenschrumpfte, bis wirklich nur noch ein winziger Überrest übrig war. Sie warteten auf das Morgenrot. Auf den Tag, an dem das große Licht, Immanuel, der Christus, der Sohn Davids, der Sohn Gottes, erscheinen würde. Und ihre Hoffnung ist nicht enttäuscht worden. Denn, wie lesen wir in Vers 6, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Amen.